Hallo und herzlich willkommen mal wieder hier bei uns von der Multimedia-Berufsschule an der Expo Plaza. Herzlich willkommen zum Podcast Upload Unplugged mit mir, Gina.
Und mit mir, Karim. Und wir sprechen heute über ein Thema, was die Gen Z ausmacht, finde ich. Und zwar, wir sprechen heute über Kinder- und Jugendtherapie, beziehungsweise generell über Psychotherapie. Wir haben heute Thea bei uns. Sie ist Jugend- und Kindertherapeutin.
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, genau.
Genau.
Mit einer eigenen Praxis, ambulant. Sie hat aber auch schon eine Zeit davor stationär in der Therapie gearbeitet. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass sie uns viele Einblicke berichten kann aus ihrer Arbeit.
Und da sind wir auf jeden Fall schon sehr gespannt und wir wünschen euch wirklich viel Spaß mit der Folge.
Viel Spaß. Hi Karim.
Na, wie geht es dir?
Gut.
Ja?
Lang nicht gesehen.
Für die ZuhörerInnen haben das nicht mitbekommen, wir haben uns jetzt irgendwie 3-4 Wochen nicht gesehen.
Ja.
Und jetzt sehen wir uns gerade wieder und ich glaube, wir sind wie so zwei Kinder, die sich einfach gerade unfassbar freuen, sich wieder zu sehen.
Ja, total. Und auch wieder hier in die Mikros zu brabbeln und unsere gute Laune und unsere Ideen und Gedanken loszuwerden.
Mit euch zu teilen. Wir machen das super gerne für euch und wir freuen uns, dass die Zahlen aktuell so gut auch aussehen. Mhm. Ihr hört uns ganz schön viel und das ist sehr schön, finde ich.
Ja, voll. Richtig toll.
Genau. Bevor wir aber mit der Folge starten, gibt es ein Thema in unserem Podcast. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, aber wir reden über das Thema Song der Woche.
Was? Da war ich jetzt aber nicht vorbereitet.
Nee, das wusstest du aber nicht. Gina, was ist dein Song der Woche?
Pass auf, ich habe dir heute einen Song von Kafkiez mitgebracht.
Kenn ich.
Ich habe mir letztens übrigens Tickets geholt fürs Konzert.
Habe ich gesehen.
Hast du gesehen in meiner Story, ja.
Wo sind die?
Ja, in Hannover.
In Hannover, wo?
Ja. Swiss Life Hall.
Swiss Life Hall. Mhm. Cool.
Ja, ich freue mich total. Also ich finde alle Songs von denen geil, aber ich habe heute das aktuellste sogar von denen mitgebracht. Und zwar, Hast du noch Zeit? Ja, genau. Es gibt eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich mag die einfach, ich mag die Jungs, ich mag die Stimmen. Ich glaube, es ist mein Song der Woche, weil ich ihn auch gerade auf Social Media ziemlich oft gehört habe. Die haben ja aufgerufen zu ihrer Community, dass Menschen den Tapes schicken können zu diesem Song, wie sie den interpretieren auf ihre eigene Art und Weise mit ihren Musikinstrumenten und mit ihren Stimmen. Und das war super spannend, weil sie dann auch auf Social Media ein paar eingeblendet haben und da waren ganz tolle KünstlerInnen dabei und tolle Interpretationen. Und deswegen wurde mir dieser Song irgendwie immer wieder so in meine Timeline da reingespült und dann habe ich den so oft gehört, dass ich den dann auch irgendwann auf mein Spotify mit draufgepackt habe und jetzt ist es diese Woche mein Song der Woche.
Voll schön. Mhm. Catcht er dich auch so vom Inhalt her?
Nein.
Melodisch. Ja.
Also ist jetzt nicht, dass der Inhalt doof ist, aber es ist jetzt nicht, wo ich sage.
Das ist nicht der Grund für den Song der Woche, sondern der Grund für dich für den Song der Woche ist einfach die Melodie und quasi, wie das jetzt gerade so ein bisschen verbreitet wird.
Genau.
Ja. Voll schön.
Mhm.
Ja.
Und bei dir?
Ich bringe auch einen ganz neuen Song mit. Wir bringen hier beide heute ganz neue Songs mit. Das ist irgendwie richtig spannend. Und zwar kennst du den Künstler Bund?
Nein.
Das ist quasi so ein, ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben würde. Ist das ein DJ? Ich glaube, das ist ein DJ. Der macht sehr viel Techno-Versions und auch sehr viel Elektromusik.
Mhm.
Und der hat einen Song rausgebracht mit Bowser.
Ach, okay, ja, den kenne ich natürlich.
Bowser, genau. Gina. Da ist, Gina ist mit dabei.
Der gute alte Deutschrap.
Genau. Und zwar heißt der Song Schlaf. Und dieser Song ist gerade für mich persönlich ein sehr bewegender Song, weil ich gerade viel mit diesem Thema Bindungen und so konfrontiert bin. Mhm. Und in diesem Song wird gerade dieses Thema so ein bisschen verarbeitet. Und ich finde den Inhalt total toll, aber auch die Melodie, weil ich mag den Künstler Bund total gerne. Okay. Also könnt ihr gerne mal reinhören. Der hat sehr viele emotionale Songs, die aber elektrisch sind. Also diese Kombi finde ich so spannend, aus tiefsten Emotionen mit Elektro trotzdem Emotionen zu wecken.
Ja, cool.
Also finde ist mal ein Lauscher auf jeden Fall vorprogrammiert hier.
Ja, es ist immer.
Genau, weil diese Songs, die landen nämlich in unserer Playlist und diese Playlist findet ihr bei uns in den Shownotes.
Genau, hört mal rein, würde ich sagen.
Aber es geht gar nicht um Musik heute.
Nein.
Nee, es geht hier um Themen, die uns Menschen bewegt, die uns prägt und die wirklich wichtig für uns sind. Und zwar unsere mentale Gesundheit, die Psyche.
Ja.
Und da sprechen wir mit Thea und ich freue mich sehr, sie heute zu sehen, denn ich habe Fragen.
Ja, auf
Hast
jeden
du
Fall.
Hast du auch Fragen?
Ich persönlich habe keine Fragen, sondern eher ist es mir wichtig, dass Sie aus Ihrer Expertenperspektive unseren jungen ZuhörerInnen einmal nochmal ganz klar schildert, wie es aktuell aussieht in der Landschaft, wie es aktuell um die psychische Gesundheit der jungen Menschen steht, wie sie das so einschätzt, wie man an einen Therapieplatz kommt. Ich erwähne das auch immer wieder. Es ist nicht so einfach und ich finde es einfach wichtig und gut, dass heute nochmal, wie gesagt, aus Ihrer Perspektive, aus Ihrem Arbeitsalltag ganz klar zu hören.
Absolut. Und ich denke auch gerade, die liebe Thea wird uns auch ein paar Einblicke geben, wie gerade so generell so bei ihrer in der Beratungssituation gerade die Themen so präsent sind. Ne? Was ist gerade bei ihr so Thema? Was bewegt die jungen Menschen gerade? Und was für Möglichkeiten gibt es halt auch, an Therapie zu kommen? Ich glaube, das sind so die grundlegenden Fragen, die wir erstmal klären sollten heute. Und vielleicht kriegen wir sie ja irgendwann nochmal zu einem zweiten Interview, wo wir ein bisschen tiefer einsteigen können.
Da gehe ich stark von aus. Also Thea hat Lust, Thea ist ein offener, kommunikativer, toller Mensch. Und ich glaube, sie gibt gerne auch ihre Gedanken zu diesen Themen weiter. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie nochmal kommen wird. Ich hoffe es.
Ja, ich fände es auch sehr schön.
Aber jetzt hören wir erstmal überhaupt in das allererste Interview mit ihr rein. Und dann könnt ihr sie auch kennenlernen und hören. Und ich bin gespannt.
Ich bin auch total gespannt. Und dabei wünschen wir euch wieder ganz viel Spaß.
Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio. Hallo, liebe Thea. Schön, dass du hier bist bei
Danke.
Uns. Ja, wir haben Thea Lüdecke heute zu Besuch. Und Thea, erzähl doch mal, was ist dein Beruf? Warum bist du heute hier?
Erstmal danke für die Einladung, weil ich freue mich total, hier zu sein. Mein Job und auch vielleicht meine Berufung, das wird sich noch im Leben zeigen vielleicht. Ich bin Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin.
Super, genau.
Ja, voll schön, dass du heute bei uns sitzt und ein paar Fragen beantworten kannst. Denn ich glaube, dieses Thema ist gerade für unsere ZuhörerInnen mega spannend. Und ich meine, es passt ja auch gerade zu unserem ZuhörerInnen. Aber bevor wir jetzt mit diesen paar Fragen starten, haben wir ein kleines Ritual. Und zwar wollen wir gerne wissen, wer hier heute im Studio bei uns sitzt, wer unser Gast ist. Und da haben wir eine kleine Rubrik. Und zwar beschreib dich in 3 Hashtags, so heißt die Rubrik. Und da wollen wir gerne mal wissen, wie du dich selber mit 3 Hashtags beschreiben würdest.
Tatsächlich gibt es einen Hashtag, der mein Leben begleitet, der heißt Thea will's wissen.
Ach.
Thea will's wissen, das finde ich gut.
Ja, also klar, das passt auch zu meinem Job, aber auch zu meinem Leben. Ich bin echt neugierig und Menschen interessieren mich einfach. So, und ich will ganz viele Dinge immer wissen. Ich habe da so ein inneres Kind vielleicht auch, das da immer noch durch die Gegend läuft und sagt, was das.
Ordentlicher Wissensdurst.
Ja, genau. Ich glaube, ein zweiter Hashtag wäre so, eigentlich immer fröhlich, aber mit viel Ernsthaftigkeit dabei. Das braucht man einfach im Leben, glaube ich.
Ja.
Man kann viel lachen, das ist immer schön, aber man darf so den Ernst des Lebens halt leider nicht oder Gott
Sollte
sei Dank
nicht
rauslassen.
Ja.
Genau. Dritter wird jetzt schwierig. Jetzt müsste ich wahrscheinlich wen anders fragen.
Freestyle.
Genau. Jetzt kommt der Freestyle-Part. ich glaube, Totgesagte leben länger.
Okay.
Ah, okay, krass. Das war aber sehr deep.
Spannend.
Oder? Wir kommen nochmal zurück zu meinem Job jetzt.
Ja, okay, genau. Wir steigen schon direkt ein. Karin, du hast es gerade schon gesagt, ne? Also für unsere ZuhörerInnen ist diese Thematik oder überhaupt das Thema Kinder- und Jugendpsychotherapie super interessant. Ich kann es einfach sagen, aus meiner Beratungsperspektive hier an der Multimedia-Schule, ich habe das Thema natürlich immer wieder bei mir auf dem Tisch. Ne? Immer wieder, ich brauche eigentlich einen Therapieplatz. Wo kann ich einen Therapieplatz finden? Wie melde ich mich da an? Oder wir kommen im Laufe der mehreren Gespräche irgendwann darauf zu sprechen, es wäre vielleicht gut, mal in Richtung Therapie zu denken. Aber es ist ja nicht immer ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, es ist schön, jetzt einfach mal aus der Expertenperspektive so ein bisschen zu hören, was erwartet mich da überhaupt? Was ist das überhaupt, wenn ich in so eine Praxis gehe? Wie komme ich da dran? Wie kann ich mich da melden? Das sind jetzt so Fragen, die mir dazu einfallen. Aber vielleicht starten wir einfach erstmal damit, du hast gerade schon gesagt, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin. Ja, was bringt dein Beruf eigentlich mit sich? Wie muss man sich das so vorstellen? Also ja, wie bist du dazu gekommen, überhaupt das zu machen? Und wo findet man dich? Wo ist deine Praxis?
Genau, meine Praxis ist in Letta, das ist in der Nähe von Seelz, also Hannover ein Stück raus, nicht so weit. Man kommt mit Bus und Bahn da super hin. Genau, ich bin seit 5 Jahren approbiert. 2020 habe ich meine Prüfung gemacht. In meinem ersten Leben war ich Pädagogin tatsächlich und habe noch gar nicht so viel mit Kindern gemacht. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, auch durch einen Bekannten, der mir das erzählt hat, Mensch, das gibt's auch und das kann man machen. Mhm. Und meine Idee dahinter war, warum ich es, natürlich neben dem Geld und allem, warum wir alle arbeiten, war so die Idee, dass mir eigentlich unsere Gesellschaft total am Herzen liegt und ich echt der festen Überzeugung bin, ohne unsere Jugend läuft nichts, wenn es sehr schlecht geht, wird es allen Menschen in der Gesellschaft schlecht gehen und wir haben keine Zukunft.
Stimme ich dir total zu, definitiv.
Ja, und ich glaube, die Generation, gerade Gen Z, ist auch sehr bereit, an sich zu arbeiten. So nehme ich das persönlich wahr. Mhm. Viele Freunde von mir sind gerade sehr bereit, an sich zu arbeiten und merken gerade irgendwie, dass es Themen gibt. Und ich glaube, dass das in der älteren Generation nicht so extrem ist wie bei uns gerade. Wie nimmst du das so wahr?
Ich nehme das genauso wahr. Ich glaube, was in Zukunft ist, einfach, dass psychische Erkrankungen in den vorherigen Generationen noch sehr tabuisiert worden sind, eher versteckt worden sind. Da geht man so nicht ran, es sei denn, es ist jetzt was ganz Schlimmes oder so. Aber dass man einfach ein zufriedenes Leben gestaltet, das vielleicht auch mit weniger Leistungsdruck zu tun hat und vielmehr davon bestimmt ist, was möchte ich, was kann ich, was will ich auch und ein bisschen mehr Freiheit hat, ist jetzt echt erst in dieser Generation. Und ich muss dazu sagen, die Gen Z hat ja auch echt einige Themen auf dem Programm. Also Krieg, Wehrpflicht, Klimawandel, Rente, das ist schon sportlich, was diese Generation zu leisten hat.
Da ist einiges los, ne? Also ich krieg das auch mit und wie du schon sagst, manchmal denke ich mir so, oh Gott, was ist da alles in deinem Kopf? Was sind da alles für Ängste, für Sorgen? Dann noch Schule, der Druck in den Schulen, sei es jetzt die Allgemeinbildung schon, die Berufsschulen, was auch immer. Da kommt so viel zusammen. Und du sagst gerade, Karin, bei dir in einer, ja, im näheren Umfeld oder breiterem Umfeld hörst du das auch immer wieder. Also das scheint... Ja, also wenn ich jetzt so überlege, die ältere Generation, noch älter als ich, die fragen auch ganz oft, ob das ein Trend ist. Mhm. Ne? Also so ein bisschen…
Was genau? Ein Trend, zum Psychologen zu gehen?
Ja, zur Therapie zu gehen. Ja, wie, also, früher war das doch nicht so. Wie kommt das denn jetzt? Warum reden alle darüber? Ist das jetzt vielleicht ein Trend? Sagt jetzt jeder, der irgendwie, weiß ich nicht, einmal ein bisschen Schnappatmung kriegt, das war eine Panikattacke, ich muss mich jetzt therapieren lassen. So, ne? Also es ist wirklich das, was ich so von der, weiß ich gar nicht, welche Generation das ist, vom Namen her, so mitbekomme. Und das finde ich da manchmal ein bisschen traurig, weil warum sollte man das als Trend bezeichnen? Vielleicht redet man einfach offener darüber, ne?
Ja, und wenn man in der Thematik nicht drinne ist, kommt das vielleicht Generation Golf und wie sie alle heißen, ein bisschen komisch vor, weil das tatsächlich so nicht war. Hm. Und man hat darüber nicht geredet und dann ist es natürlich so, nimmt man das jetzt als Trend wahr. Klar. Aber ich bin auch ganz froh und dankbar, dass es enttabuisiert wird und dass mehr Menschen sich Gedanken machen, wie kann ich zufrieden sein, weil das natürlich für eine Gesellschaft extrem schwierig ist, immer noch Nachwirkungen aus Kriegszeiten zu spüren oder die Nachkriegszeit, in der sehr viel los war. Und das sind ja gerade die Großeltern vielfach noch. Und ich bin froh, wenn es aufgearbeitet wird. Für einen persönlich. Ich rede nicht über eine gesellschaftliche Aufarbeitung. Ich glaube, die folgt zwangsläufig.
Ja, hast du recht.
Absolut.
Jetzt sagst du ja gerade schon, die Themen sind vielfältig. Mhm. Was würdest du aktuell sagen? Was sind bei dir so die Hauptthemen? Wir sprechen jetzt mal von Jugendlichen, ne? Weil wir ja, unsere ZuhörerInnen sind so ab 15. Mit was für Themen kommen die so?
Bevor du startest, habe ich gerade ganz kurz Bock auf ein Experiment, Gina.
Ja?
Bist du offen für ein Experiment?
Ich bin flexibel.
Ich würde So, du bist jetzt gerade in der Moderationsrolle und ich würde gerne einmal mit Gina besprechen, was du denkst, was gerade so große Themen sind. Dann würde ich einmal sagen, was ich denke, was für Themen sind. Und dann kommt die große Aufklärung,
Thea erklärt auch,
was es für Themen gibt. Ja, ich finde das
gerade
spannend.
Kann jetzt
ja
nur aus meiner Praxis sagen.
Ja, aber das ist doch gut. Also, Gina Kruse.
Also ich glaube, dass alle möglichen Formen von Angststörungen ein Thema sind. Soziale Ängste ganz viel, aber auch andere Formen von Angststörungen. So was wie Sorgen, sich Sorgen machen, ne? Der hat ja gerade schon erzählt, so Krieg, aktuelle Kriegslage, Klima. Wie sagt man, generalisierte Angststörung so, ne? Also, dass man so generell sich irgendwie Sorgen macht oder Ängste hat über Gott und die Welt, auf gut Deutsch.
Ja.
Das könnte ich mir vorstellen, dass das ganz aktuelle Themen sind. Ansonsten merke ich ja nur hier bei mir in der Schule, was ja viel ein Thema ist, das hatten wir auch schon mal, das haben wir auch schon mal besprochen, ist dieses Thema mit dem Gender.
Ja.
Also, dass man sagt, okay, was hat sich irgendwas bei mir verändert? Möchte ich vielleicht doch irgendwie anders sein? Was bringt das für Wege mit sich? Brauche ich jemanden, um darüber zu reden, wenn ich vielleicht so eine Transition mache oder was auch immer, ne? Das, so die zwei Dinge hätte ich da jetzt im Kopf. Und du?
Okay. Ich würde diesem Angstthema auf jeden Fall auch zustimmen. Ich glaube, viele Ängste sind einfach gerade präsent innerhalb der Jugend. Was ich auch sehr extrem wahrnehme, ist so ein bisschen der Selbstwert, der gerade irgendwie so fehlt bei den jungen Menschen, gerade weil sie so viele Vorbilder haben auf Social Media oder irgendwie ein Vorbild haben, was so normal ist, in Anführungszeichen. So viele Menschen sehen ganz viele trainierte Menschen und fragen sich, oh Gott, muss ich jetzt auch irgendwie so sein und hier und da. Deswegen glaube ich, Selbstwert ist ein großes Thema. Und tatsächlich auch, das ist wirklich jetzt auch vielleicht, oh Gott, vielleicht bringe ich hier irgendwelche Themen aus meinem Leben mit rein, aber Bindungen, also das Thema Beziehungen und Bindungen sind, ich glaube tatsächlich, in unserer Generation ein Thema, worüber wir eigentlich reden müssten und arbeiten müssten.
Ja, hast du recht.
Ich glaube, das ist ein großes Thema.
Ja.
Aber, jetzt haben wir ein bisschen geredet und ich glaube, alle Themen sind logischerweise in deiner Therapie.
Ganz genau, so ist es. Ich kann nichts hinzufügen. Ich hätte jetzt als Letztes noch hinzugefügt, genau, Bindungen, familiäre als auch partnerschaftliche, als auch freundschaftliche, aber das hast du ja eben dann auch gesagt. Es geht viel darum, welche Werte gelten eigentlich heute noch und welche eigentlich nicht mehr und was kann und darf sich verändern. Und das ist etwas, was alle Jugendlichen in jeder Generation haben. Also, aber die Themen sind dann einfach spezieller. Zum Beispiel Transition und sowas gab es halt tatsächlich eher selten früher. Aber das ist tatsächlich großes Thema, Geschlecht. Wie gehen Geschlechterrollen eigentlich? Weil wir dabei sind, die ordentlich aufzubrechen und das ist auch ganz gut so. Und da trägt jede Generation und jede Jugendgeneration immer ihr Stückchen bei. Und die Gene Z tut einiges. Also ich bin begeistert, ihr merkt es schon, ich bin begeistert von dieser Generation.
Ja, ich wollte gerade sagen, man merkt so richtig, du brennst für deinen Beruf, du brennst für die Gruppe einfach, die gerade bei dir wahrscheinlich sitzt. Was würden denn die Jugendlichen sagen, was sie so an deiner Arbeit schätzen, warum sie gerne zu dir kommen?
Das höre ich tatsächlich gar nicht so oft, weil das in Therapie gar nicht Thema ist. Ich frage nicht, was sie an mir gut finden, weil darum geht es nicht. Ich höre öfter, wenn sie sich beschweren, das ist auch gut so, das dürfen wir auch. Also ich bin immer streng, ich bin manchmal, sagen sie, ich bin gemein, weil ich dann tatsächlich auch sage so, wenn wir das und das zum Beispiel jetzt nicht machen können oder du sagst, das geht gar nicht, dann haben wir hier einen Punkt erreicht in Therapie, wo es vielleicht nicht so gut weitergeht, dann erreichen wir nicht das, was wir erreichen könnten. Das ist halt mein Job, ich muss das einfach manchmal sagen. Und es ist nicht der Job meiner PatientInnen zu sagen, wie toll ich bin.
Deshalb aber kann ja sein, ne? Manchmal, dass irgendwie so ein Feedback gibt oder so, ach Mensch, sie haben mir so geholfen, ich finde ihre Art, wie sie zuhören oder so besonders toll oder sie sind so wertschätzend oder keine Ahnung.
Nee, ich glaube, was viele sagen, ist, dass ich ehrlich bin. Also ich habe nicht den Anspruch, sozusagen, dass ich da toll bin, sondern ich möchte eine Ehrlichkeit vermitteln, weil ich glaube, dass das viel mit realistischen Hoffnungen zu tun hat. Also die Menschen, die zu mir kommen, haben ganz oft wenig Hoffnung. Die haben schon viel probiert. Überall sind sie meinetwegen angeeckt oder sind nicht weitergekommen. Und die kommen meistens zu mir und sind echt verzweifelt. Und ein Teil meines Jobs ist es auch, Hoffnung zu vermitteln.
Ja.
Und das mache ich sehr ehrlich, sehr realistisch. Also wenn jetzt jemand kommt und zu mir sagt, ich möchte aber mal mit dem und dem Sänger zusammen sein, dann sage ich, okay, vielleicht doch nicht. Ne? Also,
ja, aber das finde ich gut, wenn man dann auch...
Genau, also dann lieber ehrlich enttäuschen als lügend und dafür läuft es gut.
Ja.
Und das ist eine Rückmeldung, kriege ich oft. Ich bin ehrlich und direkt in einem freundlichen Ausmaß.
Das finde ich gut, da weiß man, woran man ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, gerade irgendwie für junge Menschen, die gerade irgendwie Stabilität brauchen, ne?
Ja. Man
Ehrlichkeit.
Redet einem nicht so nach dem Mund, ne? So das, was man hören will. Und das ist auch gerade schon gesagt, Therapie ist halt auch Arbeit, ne? Das ist ja nicht einfach nur, ich gehe dahin. Das muss ich auch den SchülerInnen, die zu mir kommen, immer wieder sagen. Ich sage, es ist schön, dass du das machen möchtest, aber du musst halt auch, ne? Mitmachen, arbeiten, dann gibt es vielleicht irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie mal eine Form von wie so eine Aufgabe, die man mit nach Hause nimmt, die man dann über ein paar Tage oder ein, zwei Wochen irgendwie dann auch mal versucht durchzuführen. Ja, einfach nur reden hilft nicht nur hauptsächlich. Ne?
Ist auch schön, aber genau, hilft nicht.
Ja, ein Kaffee nebenbei dann noch, kann man gut reden. Mich würde mega interessieren, wie bei dir persönlich die Gender-Aufteilung ist. Mhm. Gibt es bei dir mehr weibliche Personen, mehr männliche Patienten? Wie sieht das da bei dir aus?
Ich möchte noch hinzufügen, divers/trans.
Ah ja.
Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Alles gut. Das liegt einfach daran, ich habe tatsächlich im Vergleich zu KollegInnen viele Transpersonen bei mir. Und das ist auch super.
Klasse.
Das heißt, ich würde fast sagen, 50% Mädchen tatsächlich, stellen tatsächlich die Hälfte meiner Patientinnen.
Ja,
Und dann so 23 männlich, 23 Transpersonen, irgendwie so in die Richtung geht das dann.
Okay, ja.
Und dann gibt es natürlich noch Menschen, die nicht binär sind oder so.
Aber das nehme ich hier in der Schule auch so wahr. Und ich weiß nicht, mit welchem Podcast-Gast wir das letztens auch schon mal angesprochen haben. Liegt es daran, dass die Männer oder die Jungs sich eher nicht so unbedingt Hilfe suchen, weil sie sich nicht trauen? Oder ist es wirklich so, dass die Mädchen öfter psychisch irgendwie instabil sind oder mental nicht ganz fit?
Jetzt kommen wir zu dem, warum ich die Generation Z so toll finde.
Ja.
Tatsächlich gibt es immer noch dieses, Jungs sind nicht so nah an ihren Gefühlen und werden da auch nicht hinerzogen. Also denen wird das gar nicht erst so beigebracht. Und Mädchen sind einfach schneller bei Gefühl, die dürfen das offiziell gesellschaftlich auch eher. Ah, ja. Und die sind auch schneller dabei, sich Hilfe zu holen.
Mhm.
So, wir schwanken in unserer Gesellschaft immer noch zwischen so einem absoluten Männlichkeitsbild. Ne? Ein Indianer kennt keinen Schmerz, der darf nicht weinen und der, um Gottes Willen, keine Therapie.
Mhm.
Und dann kommen die eben doch weniger oder fragen weniger nach.
Mhm.
Das ist im Übrigen bei Transpersonen auch anders. Ich weiß nicht, ob ihr da ein bisschen auskennt in der Transition. Mhm. Die müssen ja quasi fast zur Therapie.
Genau, die müssen das ja einmal durchlaufen, ne, damit sie dann überhaupt den Bereich oder den Weg weitergehen können. Ne?
Genau. Ja. Da sind meine männlichen Patienten dann auch häufig trans. Das ist so.
Okay, na klar. Ja, bringt das dann mit sich, ne?
Genau. Also es ist nicht so, dass weiblich gelesene Personen oder weibliche Personen wirklich schlimmer krank sind, sondern die kommen eher.
Das ist einfach
auf jeden Fall.
Ja.
So, und es ist auch tatsächlich nachgewiesen, dass männliche Patienten eher in einem höheren Alter, also Erwachsenenalter, irgendwann gehen, weil es doch Symptome gibt und irgendwann kippt das einfach.
Ploppt das auf.
Ich
wollte
gerade sagen, ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, wenn ein Mensch oder ein junger Mann so erzogen wird, seine Emotionen für sich zu behalten. Das ist ja auch eine Erziehungsgeschichte, gehe ich mal davon aus. Das stelle ich mir sehr, sehr hart vor. Ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch. Ich weiß nicht, was würdest du sagen, Gina? Siehst du mich als emotional?
Ja.
Okay. Ja, ich bin emotional. Und ich freue mich darüber sehr. Also ich bin sehr dankbar über meine Emotionalität, weil das für mich immer so, dann weiß ich immer, wo ich stehe bei mir selbst und was mich bewegt und was nicht. Und wenn dann irgendwie jemand kommt, der das irgendwie gar nicht so gelernt hat, gibt es da wohl auch Wege, da wieder hinzukommen, um diesen Menschen diese emotionale Ebene beizubringen?
Ja klar, die gibt es. Also erstmal ist eine ganz wichtige Sache, das auch zu benennen, dass das so ist. Und meistens ist es auch so, dass die Patienten sich irgendwie daran erinnern, dass zum Beispiel irgendwann in der Erziehung gesagt worden ist, oh, jetzt heul nicht.
Mhm.
Ne? So, wo man Mädchen vielleicht aus der Erziehung heraus eher nochmal in den Arm nimmt und tröstet, kriegen Jungs vielleicht häufiger dann, ach, du bist doch keine Memme und jetzt reiß dich mal zusammen. Mhm. Und dann zu sagen, okay, so war das, also erstmal den Status quo zu klären und dann zu sagen, wie hat sich das angefühlt für dich eigentlich? Mhm. Und wie verhältst du dich heutzutage eigentlich? Und dann zum Beispiel raus, Mensch, ich würde manchmal gerne weinen, weil einfach mein Leben auch an der einen oder anderen Stelle total scheiße ist. Mhm. Aber ich traue es mich gar nicht. Und wenn ich es mich traue, dann vielleicht nur im Auto oder alleine beim Joggen oder sowas. Ja. Und dann kann man das tatsächlich wieder initiieren, dass man auch mal weinen darf. Das dauert aber.
Oh, das glaube ich. Wiederkommen dürfen. Oh, das ist ein Prozess, ne?
Ja.
Ein langerer Prozess. Jetzt hast du gesagt, Thema Transition ist klar, die müssen ja quasi kommen. Mhm. Was würdest du sagen oder kannst du uns sagen, kommen die meisten freiwillig, dass sie sich melden oder ist es eher oft so zugewiesen, dass man sagt, weiß ich nicht, in der Schule ist aufgefallen oder die Eltern haben das den jungen Menschen mithin begleitet oder die müssen, weiß ich nicht, irgendeine Auflage erfüllen oder so. Gibt's ja auch.
Ja,
ich spreche jetzt von meiner JVA-Zeit hier. Aber oder kommen die in den im größten Teil eher von sich selbst freiwillig und sagen, Mensch, ich habe da ein Thema?
Also ich würde ja fast sagen 50-50 bei mir in der Praxis. Mhm. 50% kommen freiwillig. Ich habe ein paar vom Jugendgericht, die dann tatsächlich auch die Auflage kriegen zu kommen. Und dann gibt es so Jugendliche, die geschickt worden sind von Schule, weil sie vielleicht viele Fehltage haben oder auf Empfehlung des Jugendamtes oder weil die Eltern das gerne abgeklärt haben möchten. Ja. Ich möchte aber nochmal ganz, ganz deutlich sagen, es gibt hier keine Zwangstherapie. Also wer zu mir in Therapie kommt und sagt, er möchte nicht, der wird auch von mir nicht aufgenommen, egal was Eltern, Jugendamt oder sonst irgendwer sagt.
Ja.
Mit Menschen, die unter Zwang geschickt werden, könnt ihr euch vorstellen, ist Therapie echt schwierig bis gar nicht möglich.
Ja, absolut.
Weil sie möchten ja von mir eigentlich nichts. Und sie sitzen dann die Zeit ab. Das sind für mich doofe Therapien und für die Jugendlichen natürlich auch.
Natürlich.
Von daher können alle schicken, aber wenn da keine Freiwilligkeit hinter ist, dann gehen die auch wieder.
Ist bei mir ja auch so, ne? Ich habe ja auch oft die Situation, dass Lehrkräfte sagen, ach Mensch, ich schicke den mal zu dir und so. Dann sage ich, ja, kannst du machen, aber wenn der oder die halt nicht mit mir reden will.
Genau.
Dann halt nicht.
Ja, vor allem ist ja auch irgendwie so ein verschwendeter Stopp. Nicht verschwendet. Das möchte ich jetzt nicht so stehen lassen. Aber wenn jemand sagt, ich möchte jetzt nicht an mir arbeiten, dann sollte das erstens respektiert werden, finde ich. Und zweitens ist dieser Platz dann auch für jemanden frei, der wirklich an sich arbeiten möchte. Deswegen, also.
Naja, und guck, wenn ich den sage, pass auf, du möchtest ja eigentlich nicht. Haben wir gerade besprochen. Natürlich frage ich die Kinder und Jugendlichen und sage, möchtest du? Und dann kommt manchmal, nee, möchte ich nicht. Und dann lasse ich die gehen und sage, du, das kann ich verstehen, das ist dein Leben und ich finde es vollkommen korrekt, wenn du das so für dich entscheidest. Wenn du magst, komm doch wieder. Die Tür ist nicht zu.
Okay.
So. Und was echt häufig passiert, dass Jugendliche dann wiederkommen und zwar freiwillig.
Ach, cool.
Und wenn ich sage, nee, du musst jetzt und ich reiß jetzt mit dir hier 10, 20 Stunden ab.
Dann schräumen die sich erst recht.
Dann kommen die nie wieder in Therapie, aber vielleicht brauchen sie wirklich was, aber haben den Punkt ja noch gar nicht gesehen.
Stimmt.
Und wenn ich die Tür einfach offen lasse, finde ich das angenehmer für alle Beteiligten. Vielleicht sind dann Lehrer oder Eltern oder wer auch immer gerade irritiert darüber. Und nichtsdestotrotz mache ich es so.
Finde ich gut. Finde ich gut. Ich meine, du bist die Expertin, ja? Also du gibst da die Fahrtrichtung an und was dann erstmal die anderen außerhalb sagen, darf dir dann auch wirklich egal sein. Ne?
Ja, und ich muss ja die Jugendlichen auch ernst nehmen. Was bin ich denn für eine Therapeutin, wenn ich über deren Kopf hinweg entscheide? Ich glaube, also dann würde ich ganz andere Sachen kriegen, zu hören kriegen, als ich jetzt kriege.
Jetzt kommen wir aber mal zu dem leidigen Thema, was wir ja alle kennen und was ich halt auch einfach immer wieder tatsächlich sogar erwähne, wenn ich mich in neuen Klassen vorstelle, überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen.
Ja, furchtbar.
Ne?
Was soll man denn da auch noch zu sagen?
Genau, es ist halt eine Misere.
Ja.
Aber für mich würde es, das müssen wir glaube ich auch nicht thematisieren, das wissen wir alle. Man kommt jetzt nicht einmal von heute auf morgen oder innerhalb von einer Woche irgendwie an Therapieplatz ran. Egal ob Jugendlicher, egal ob junger Erwachsener. Man muss da schon einige Wege gehen, das Abklappern, abtelefonieren, im besten Fall mit Unterstützung. Wie läuft's bei dir? Also wahrscheinlich genau das Gleiche, ne?
Ja, also tatsächlich melden sich viele, viel mehr als ich aufnehmen kann. Das ist einfach so, auch mit einem langen Leidensweg schon, und trotzdem kann ich manchmal nichts tun. Nee. Ich kann natürlich nicht die, die bei mir sind, rausschmeißen und sagen, so jeder kriegt 10 Stunden und dann guck mal. Ja. Sondern das dauert natürlich länger. Ich versuche dann möglichst einfach ein klärendes Gespräch zu führen. Das ist meistens das Erstgespräch, um zu gucken, was ist eigentlich los? Was braucht ihr eigentlich? Mhm. Und auch nochmal abzuklären, gibt es Alternativen zur Therapie? Mhm. Und eine Verdachtsdiagnose zu stellen, falls die da ist. Mhm. Mhm. Ansonsten, ja, es ist sehr schwierig. Es ist im Ballungszentrum meines Erachtens nach schwieriger als auf dem Land sozusagen. Mhm. Aber es sind lange Fahrtwege, es ist eine lange Wartezeit. Ich versuche, Vormittagstermine tatsächlich anzubieten im Rahmen von Erstgesprächen oder dass ich die mal so 4-5 Mal sehe, um eine bessere Einschätzung zu bekommen. Nachmittags sind tatsächlich mit Langzeittherapien besetzt und das heißt, tatsächlich müssten die Jugendlichen dann ein paar Mal vormittags aus der Schule raus. Ja. Das ist vielleicht schwierig, weil sie nicht regelmäßig gehen oder gerade Abschlussphase ist oder Klausurenphase, was auch immer.
Man muss richtig flexibel sein.
Genau. Und das muss ich leider von denen auch verlangen. Ja. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich habe leider keine bessere Lösung bis jetzt.
Das stimmt. Also so gebe ich das den jungen Menschen bei mir dann aber auch immer mit, dass ich sage, bitte sei so offen wie möglich, was Termine angeht. Wenn dir jetzt ein Termin vorgeschlagen wird, nächste Woche morgens um 9, dann bitte geh dahin. Dein Arbeitgeber und die Berufsschule werden das schon irgendwie verkraften können. Genauso wie, dass ich sage, du kannst jetzt nicht deinen Radius nur auf 10 Kilometer beschränken. Mhm. Ne? Also du musst schon auch noch mal ein bisschen weiter. Bei der 116, 117 gucken dir eh schon 50 Kilometer weit oder so.
Sogar mehr.
Ja,
ja, da muss ich auch sagen, ich habe letztens auch mal tatsächlich einen Vermittlungscode bekommen für eine Therapie und habe die bei der 116, 117 eingegeben auf der Homepage und habe dann mal aus Spaß 270 Kilometer eingestellt. Da schon einfach 0 Treffer gefunden und ich war irgendwie so, oh. Ja, also man guckt halt jeden Tag rein und guckt halt auch nach 280 Kilometer, keine Ahnung, das Größte, was es gibt. Ja. Und wenn man dann eine 0 sieht, also ich finde es sehr spannend, dass diese Suche nach einer Therapie so schwer ist. Ich bin ein Mensch, ich brauche Therapie, aber einfach nur, um mich stabil zu halten, weil ich bin stabil, aber es gibt Menschen, die sind nicht stabil, die sind antriebslos, die haben keinen Grund aufzustehen, sie haben Ängste, sie haben Probleme.
Ja, und dann sag mal den Leuten, die sollen sich um einen Therapieplatz kümmern.
Und wenn die dann diesen Weg machen müssen, ne? Also sie müssen bei der 116, 117 anrufen.
Ja.
Das ist für viele schon ein Problem. Mhm. Sie müssen bei Therapeuten anrufen, zu ganz verschiedensten Zeiten. Sie müssen aktiv die Websites raussuchen und all sowas machen. Das ist, finde ich, wirklich krass.
Ja, ich versuche auch oft zu unterstützen, dass wir dann gemeinsam da anrufen oder gemeinsam das, diese Homepage da aufrufen, ne, und suchen. Aber es ist halt auch einfach, da denke ich jetzt auch wieder an diese Generation, von der wir gerade sprechen. Es ist ja auch deprimierend. Dann rufst du da 4, 5, 6, 7 Mal irgendwo an und wenn du Pech hast, hast du vielleicht jemanden am Telefon, der gerade, weiß ich nicht, vielleicht gestresst ist oder nicht ganz so gut drauf und du kriegst die ganze Zeit immer, nö, musst du 2 Jahre warten, musst du 1 Jahr warten, musst du so und da bist du doch dann irgendwann, denkst du dir, oh, nee, schaffe ich nicht, kriege ich nicht hin, mache ich nicht. Und wenn du da keinen hast, der neben dir sitzt und sagt, komm, wir versuchen es nochmal.
Ich bin da bei euch. Ich kann das System nur nicht ändern. Also ich würde die gerne ändern und sehe die Problematik und denke auch, genau, gerade die, die nicht so stabil sind, die es nicht hinkriegen, zum Beispiel regelmäßig aufzustehen, wie sollen die mich anrufen? Ja. Wie sollen die überhaupt irgendwen anrufen?
Ja. Ja.
Im besten Fall greifen andere Hilfen. Im schlimmsten Fall eben nicht.
Ja. Ja, wir sprechen ja gerade bei dir jetzt von einer ambulanten Therapieform. Es gibt ja auch noch die stationäre Therapieform. Und leider habe auch ich oft dann schon die Erfahrung gemacht, dass wenn dann halt das mit einer ambulanten Therapie über einen längeren Zeitraum nicht klappt, dann ist irgendwann, spitzt sich das so zu, dass diese jungen Menschen dann wirklich stationär landen, weil sie entweder schlimme Gedanken im Kopf haben, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo gelandet sind, wo sie aufgegriffen wurden und man sie dann jetzt erstmal irgendwie stationär unterbringen musste. Ich will jetzt nicht sagen, das ist das Ende vom Liede, aber der Unterschied zu stationär, wie können wir uns das vorstellen?
Ich arbeite ambulant eine Stunde, also das sind 50 Minuten in der Woche. Wenn Krisenzeiten sind, kann ich bis zu 3 Stunden in der Woche machen. Und stationär kann natürlich einmal die Tagesklinik sein, also teilstationär von 8 bis ca. 16 Uhr, von Montag bis Freitag. Oder eben tatsächlich vollstationär, dann übernachtet man dort auch und hat sozusagen Besuche zu Hause, meistens am Wochenende. Das heißt, das ist zeitlich ein Riesenunterschied. Und die Menschen müssen natürlich die Termine bei mir ambulant wahrnehmen können. Das können manche auch nicht mehr. Also die, die liegen bleiben, die können tatsächlich gar nicht mehr zu mir kommen. Und dann kann ich wenig tun. Das heißt, dann ist es natürlich gut, vor Ort zu sein in einer vollstationären Behandlung.
Ja, gerade wenn man vielleicht auch doch dann auf Medikamente angewiesen ist oder medikamentös vielleicht eingestellt werden muss, dann kann das halt wirklich rund um die Uhr irgendwie begleitet werden. Trotzdem erlebe ich immer wieder, dass gerade vor so einem stationären Aufenthalt ganz, ganz viele richtig Angst haben, Sorge haben, die wildesten Geschichten schon gehört haben. Magst du uns oder unseren ZuhörerInnen da vielleicht ein bisschen die Sorge mal nehmen oder mal beschreiben?
Ja, genau. Also es gibt halt eben stationär verschiedenste Einrichtungen. Das ist einmal die tagesklinische. Das geht ja circa von 8 bis 16 Uhr, also tagsüber. Deswegen heißt es Tagesklinik. Abends geht man wieder zu Hause, am nächsten Tag wieder hin. Wenn man auch das nicht schafft, also weder Termine bei mir noch in der Tagesklinik Montag bis Freitag sein kann, ist vollstationär ganz gut. Dann gibt es immer die Unterscheidung geschützte Station und offene Station. Die geschützte Station hieß früher immer geschlossen, weil die Türen meistens zu sind. Ich muss ganz deutlich sagen, ich weiß, dort geht keiner gerne hin und viele gehen auch nicht freiwillig hin. Aber ich als ambulante Therapeutin weise auch manchmal Menschen in den geschützten Bereich ein. Ich möchte nicht, dass meine PatientInnen sterben. Und darum geht es. Zu überleben heißt eben manchmal in einer geschützten Station zu sein. Und dort geht es gar nicht viel um Therapie, sondern darum, Schutz zu bekommen vor dieser Welt und vor sich selbst.
Vor sich selbst, ja.
Und ich finde es richtig, dass es diese Station gibt, weil das keiner ambulant auffangen kann.
Nee, das stimmt.
Und ich weiß auch, dass Menschen, die auf der geschützten waren, danach bei mir wieder ambulant in Therapie gekommen sind. Denn das ist möglich, nach dem stationären Aufenthalt wirklich froh waren, dass ich das gemacht habe. Manche sind wütend auf mich und bleiben auch wütend. Auch das kann ich verstehen. Aber es gibt auch viele, die sagen, danke, dass sie das gemacht haben und die Verantwortung für mich übernommen haben, weil ich konnte es gar nicht mehr einschätzen. Daneben gibt es die offenen Stationen. Und ich bin begeistert. Ich arbeite zwar nicht mehr stationär, aber auf den offenen Stationen, wenn man dort vollstationär ist, gibt es ganz viele Vorteile, die ich ambulant einfach nicht machen kann. Erstmal ist 24/7 jemand für einen da. Dieses Erlebnis zu haben, dass jemand wirklich andauernd da ist, vielleicht nicht immer die gleiche Person, aber eine Person ist immer da, die man ansprechen kann, ist für viele Jugendliche wirklich herzzerreizend. Das haben die nämlich manchmal zu Hause nicht.
Stimmt, ja.
Das nächste ist, es gibt eine Gruppe von gleichaltrigen Jugendlichen, die ähnliche oder die gleichen Themen haben. Auch das erleben die oft nicht. Und das können sie bei mir nicht erleben, weil wenn ich eine Gruppe mache, ist sie auch einmal in der Woche.
Ja, okay.
50 Minuten. Und dort gibt es verschiedenste Therapieansätze. Also ich bin ja Verhaltenstherapeutin. Es gibt aber auch noch tiefenpsychologisch, es gibt auch noch analytisch. Auch systemische Aspekte kommen ganz oft mit rein. Dort ist ein ganzes Team von Menschen, die sich wirklich um diese einzelne Person und natürlich die anderen, die da sind, aber kümmern, aber die nehmen sich Zeit. Die haben viel mehr Zeit als ich.
Ja.
Und es gibt Musiktherapie, es gibt Kunsttherapie. Vielfach wird ein Schulalltag dargestellt mit den Hauptfächern. Und man kann seine Probleme gleich angehen. Man muss nicht eine Woche warten, bis man zu mir kommen kann.
Stimmt. Und man hat auch einen richtig so einen strukturierten Tagesablauf. Ja. Ne? Also man steht morgens auf, man wird geweckt, es gibt Frühstück. Selbst das fällt ja manchen schwer, beziehungsweise sie haben es vielleicht auch nie kennengelernt.
Genau.
Und es gibt ganz viele junge Menschen, die ich erlebe, die diese Orientierung eigentlich richtig, also die sehnen sich danach, ne? Die wollen unbedingt, dass sie wissen, okay, heute und danach, nachher sitzen wir alle zusammen und essen Abendbrot und was für uns vielleicht jetzt normal ist, weiß ich nicht, aber manche kennen das gar nicht, ne? Und die brauchen das irgendwie. Und dann, also ich bin da auch, ja, weiß ich gar nicht, ob man sagen kann, ob ich da ein Fan von bin, aber ich finde das auch, ich sehe das genauso wie du, Thea, dass wenn es wirklich nicht anders geht und man es nicht schafft, ambulant irgendwo unterzukommen oder hinzugehen, ne, dann ist einfach manchmal kein anderer Weg. Und ich hatte auch schon Situationen hier in der Schule, wo ich direkt mit hin begleitet habe, dann stationär, ne, weil sie sich entweder selbst gefährdet haben oder auch andere.
Ja.
Und dann habe ich auch einige danach wieder gesehen und man hat richtig gemerkt, Mensch, in der Zeit kann man wirklich ganz, ganz viel schaffen, weil man halt wirklich eng betreut wird und jeden Tag und man kommt nicht wieder in den Alltag zurück. Ne? Vielleicht hat man vorher auch alleine gewohnt, was vielleicht auch nicht immer so förderlich ist in manchen Situationen und da ist man halt nicht alleine. Ne?
Also, ich habe wirklich Dinge erlebt mit PatientInnen, die von mir aus in die Klinik gegangen sind. Wunderbar. Mhm. Also ich hatte eine Patientin, die ist zum Beispiel gar nicht mehr aus dem Haus gegangen, so viel Ängste hatte sie. Mhm. Da ging nichts, die musste in die Klinik. Und ich habe noch so gedacht, oh, hoffentlich wird das was. Die ist wiedergekommen, geht regelmäßig zur Schule, hat einen Schulabschluss gemacht, wow, ist jetzt in der Berufsausbildung, ja, hat Freunde. Und die hat immer noch Freunde aus der Zeit, wo sie in der Klinik war. Die haben so ein richtig gutes Feeling einander gegeben. Was hast du heute geschafft?
Ach toll.
Ne? Ja. Und nicht so in so eine Negativspirale rein, sondern so wirklich, hey, was hast du heute geschafft? Und dann haben sie immer noch eine WhatsApp-Gruppe, wo jeder jeden Abend reinschreibt, was sie gut gemacht haben, wo ich denke, bravo. Also, ja, und das geht halt auch, natürlich. Ja. Und was auch viel gelernt wird, und das finde ich echt gut, sind Konflikte. Also jetzt kann man sich vorstellen, wenn man da mit 8, 10 oder 12 Leuten auf Station ist, das geht nicht konfliktfrei.
Nee.
So, es ist einfach so, sind so viele Menschen, das ist so. Ne? Wenn ich mit 10 Leuten in einem Zimmer bin, dann kriege ich, also ist man nicht auf der Station, aber wenn ich mit 10 Leuten dauerhaft zusammenleben würde,
ja, klar,
dann würde es mir auch schwer fallen, mal nichts zu sagen. Und es heißt nicht, bloß weil es einen Konflikt gibt, dass das schlecht ist. Und das haben ja viele als Idee im Kopf. Mhm. Und ich sage, nee, Konflikt heißt, dass es mir so wichtig ist, dass mir die andere Person so wichtig ist, dass ich es anspreche. Weil wenn mir die Person egal ist, spreche ich es nicht an. Mhm. Und in jeglicher Form Wertschätzung zu erfahren, natürlich auch mit Grenzen, die diskutiert werden.
Klar.
Ist doch klar. Und wirklich auch in Konflikten mit diesen Jugendlichen, sie zu Wort kommen lassen, sie ernst nehmen, auch vielleicht was zu verändern an den Regeln oder zu erklären, warum es überhaupt Regeln gibt. Ich finde das enorm wichtig.
Total, definitiv. Also ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, mein Mann arbeitet ja auch in einer geschützten stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie. Natürlich bekomme ich da auch manchmal Sachen mit und er ist Erzieher und der macht dann halt auch wirklich so schöne Sachen mal mit denen. Also die kochen dann zusammen oder jetzt zu der Weihnachtszeit dann backen die. Dann geht er mit denen mal raus, ne, weil da hat man vielleicht auch als Pflegepersonal auch nicht immer Zeit zu. Oder die gestalten irgendwie kreativ was. Und also die schätzen den dann auch wirklich dafür und schreiben manchmal, wenn sie entlassen werden, dann auch so ganz tolle Briefe an ihn, wo dann so steht, lieber Herr XY, danke, dass Sie irgendwie immer für uns da waren und Sie waren immer so lustig und so gut drauf und das hat mir immer den Tag irgendwie schöner gemacht und so. Das ist doch dann auch ein tolles Feedback. Ne? Deswegen, ich versuche auch dann immer, wenn andere bei mir sitzen, denen so ein bisschen da die Angst zu nehmen. Natürlich gibt es auch andere Beispiele, aber das sind ja dann wirklich Extremsituationen. Wenn man jetzt irgendwie unter Drogeneinfluss ist oder irgendwie wirklich ganz dolle, weiß ich nicht, in einer ganz anderen Welt gerade kopfmäßig ist, ne? Dann gibt es natürlich Menschen, die dann erzählen, oh nee, das ist da so schlimm in der stationären Therapie, ich werde da nur festgehalten und so. Aber das ist ja nicht der normale Alltag da.
Nein, das ist kein Standard, das ist nicht ein normaler Alltag da. Und ich sage auch immer, viele gucken dann bei Google und sagen, aber da stehen so viele schlechte Rezensionen. Und dann sage ich immer, ja, aber man muss sich auch überlegen, wie geht's denn den Menschen? Denen geht's einfach nicht gut. Also wie kommt man auf die Idee, dass sie was Gutes schreiben?
Ja.
Und es gibt wirklich viele, die gute Erfahrungen gemacht haben. Und leider liest man das nirgendwo.
Ja, stimmt.
Schreibt Rezensionen.
Ja, echt?
Schreibt
wirklich?
Gute Rezensionen. Schreibt bitte auch mal gute. Ja, ich meine das ernst. Weil da kommen ganz viele Jugendlichen auf mich zu und sagen, aber der hat das geschrieben und da und der wurde, ich sage jetzt mal, gefesselt, stand dann in irgendeiner Rezension. Ich sage, ja, ging es dem richtig doll schlecht vielleicht?
Ja,
Und wenn man es nicht weiß, dann ordnet man dann das falsch ein. Und es ist echt nicht Standard, mit Medikamenten vollgepumpt zu werden, gefesselt zu werden und all diese ganzen Dinge, die da kursieren, das ist so nicht.
Ja.
Das ist eine ganz wichtige Arbeit, die Kolleginnen und Kollegen da auf der Station machen.
Ja, du hast auch mal stationär gearbeitet.
Ja.
Ne? Ja. Ja, guck mal. Dann
und war cool.
Ja, kannst du aus beiden Perspektiven uns hier brühwarm erzählen.
Ja. Ich würde noch so ein bisschen interessieren, ist jetzt ein Schwenk, ne? Also ich schwenke gerade ganz drastisch in eine andere Richtung. Ich möchte es nur anreißen, weil das Thema ist bei uns im Podcast immer eigentlich Thema. Social Media ist bei uns groß Thema. Wie viel Raum nimmt das bei dir in der Therapie ein? Ist es viel, dass Jugendliche irgendwie sagen, sie fühlen sich gestresst oder sind unter Leistungsdruck von Social Media? Wie sieht es da so aus?
Ja, also ich mag Social Media. Ich glaube, es ist ein tolles Medium und man muss Medienkompetenz haben.
Mhm.
So, wir wissen alle, dass man zum Beispiel bei TikTok und ähnlichen gewissen Algorithmus freischaltet, wenn man gewisse Dinge immer wieder anguckt oder mit ähnlichen Themen anguckt. Und ich habe letztens erst bei TikTok gesehen, irgendwie GLP-1, das Abnehmen.
Mhm. Ach so.
Zeug, keine Ahnung, was das so genau ist, weil ich gucke mir das nicht an. Yeah. Ich habe da irgendwie so eine Werbung gekriegt und ich denke mir, oh Leute, muss das wirklich sein? Genau. Wir wissen alle, dass Bodyshaming Diskriminierung ist und überhaupt nicht in unsere Gesellschaft gehören sollte. Und trotzdem gibt es immer wieder die Idee, wenn du das nimmst, dann bist du in 2 Wochen schlank. Wenn du die und die Übungen machst, bist du in 4 Wochen so und so. Mhm. Und ich denke mir, klar kann man Sport machen, halte ich auch viel von. Wenn man wirklich Medikamente braucht, bitteschön. Aber es geht viel um Vergleich und es werden dann zum Beispiel besonders schlanke Frauen, besonders muskulöse Männer dargestellt. Das finde ich sehr nervig, weil es nicht die Realität ist.
Hm.
Und man verschwimmt irgendwann mit Social Media und Realität. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Dann das nächste ist natürlich, dass alle dort ihre Erfolge feiern. Ich wage zu bezweifeln, ob das immer so ist, weil wir sind alles Menschen und wir scheitern auch mal und das gehört zum Leben und das ist auch gut so.
Mhm.
Es gibt unglaublich viel Druck auf die Jugendlichen.
Hm.
So, also gerade dann, wenn man wenig Kontakte in der Realität hat. Also viele Kontakte finden ja inzwischen über Social Media, Internet und so weiter statt. Und wenn man dann nicht in der Realität bleibt, sondern so wirklich abdriftet in seine Bubble, sage ich jetzt mal so, dann finde ich das extrem schwierig, weil man glaubt, man muss dann so sein.
Ja, voll.
So, man sieht es und glaubt, so ist es. Und das ist so nicht. Die Welt ist so nicht, wie Social Media darstellt.
Ja.
Total. Also ich merke das natürlich ganz besonders bei uns hier an der Schule. Ich meine Multimedia-Schule.
Okay.
Es ist ja nun mal so, dass sich unsere SchülerInnen alle sehr viel im Internet online bewegen. Und wenn jetzt die SchülerInnen, die bei mir sind in der Beratung, berichten wirklich ganz oft, ne? Ja, mein Freund, meine Freundin, mein Partner, meine Partnerin, wenn man dann so länger drüber spricht, dann sind es immer Menschen, die sie eigentlich noch nie live gesehen haben, irgendwie online, entweder über Spiele kennengelernt, über irgendwelche Foren. Ich habe gar nichts dagegen. Es ist ja auch völlig okay. Manchmal ist es auch vielleicht nicht anders möglich, wenn man vielleicht nur da Leute trifft, die irgendwie das gleiche Hobby oder die gleichen Interessen irgendwie teilt. Aber man muss wissen, okay, ne? Was ist die Realität, was ist vielleicht nicht so, wenn wir jetzt die ganze Zeit irgendwie nur mit unseren Charakteren hier online unterwegs sind, wie schnell falle ich in diese Welt rein und kriege ich überhaupt noch mit, wie es in der realen Welt abläuft, ne? Finde ich auch manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, ist eine sehr schnelllebige Zeit, ne?
Ja.
Absolut, und was mir auch noch auffällt, gerade weil du hast gesagt, Beziehung ist ja auch Thema in Therapie, absolut. Ich habe Menschen, die gucken sich dann diese Shorts an auf TikTok, wo dann die Frau ganz wehleidig vom Mann abgeschossen wird, weil er eine neue hat und dann kämpft sie aber um ihn und er möchte aber gar nicht und dann schlafen die doch nochmal miteinander und kriegen noch ein Kind und ich weiß nicht, so ganze Storys und Dramaserien, so, wo ich immer denke, oh Gott, Leute, das gibt's im realen Leben. Hier, Fun Fact, ne? Aber Leute.
Was? Ich lebe schon immer so.
ob das immer so sein muss, ist ja die Frage. Und man gewöhnt sich ja an von dem, was man sieht. Ach, so ist das, so muss ich mich dann verhalten. Nee, muss man nicht. Hey, wenn dein Freund fremd geht, darfst du auch gehen.
Ja.
Andersrum im Übrigen auch, ne? So.
Ja.
Aber Leute, ihr müsst da nicht ein endloses Drama draus machen. Ihr dürft ein schönes Leben haben ohne Drama. Und dieses ewige Drama-Gemache, da denke ich manchmal, oh Leute, guckt es euch einfach nicht an. Lasst
ist
das.
So, ja, und dann dieses Ghosten und dies und das. Und
Für alle ZuhörerInnen, Gina hat mich gerade angetätschelt, weil sie mir anscheinend wohl irgendwas etwas erzählen wollte.
Du weißt gar nicht, was ich meine, oder?
Nö, weiß überhaupt nicht, was du meinst. Aber der Punkt, wir dürfen alle glücklich leben.
Ja.
Das würde ich gerne kurz einmal unterstreichen. Mhm. Wir dürfen alle glücklich leben, wir dürfen alle für uns selber gute Dinge tun, wir dürfen an uns arbeiten, wir dürfen einfach glücklich sein.
Ich würde glücklich mal ersetzen durch zufrieden, aber ich stimme dir zu, ja natürlich dürfen wir das. Es muss hier kein Drama haben.
Nee, wirklich. So, dürfen wir. Und also ich möchte gerne da nochmal anschließen, um glücklich oder zufrieden zu sein. Gibt es eben manchmal Punkte, wo man an sich arbeiten muss und das machen wir eben durch Therapie.
Ja, unter anderem.
Unter anderem. Jetzt würde ich gerne schon mal so ein bisschen in die Ausleitung reinsliden und würde dich gerne mal fragen, was gibt es neben Therapie für Möglichkeiten oder was mache ich als junger Mensch oder als Mensch, der gerade keine Therapie findet, der aber eigentlich Unterstützung bräuchte? Mhm. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also die Stadt Hannover, und das hat jede Stadt, jede Gemeinde, jede Kommune, je nach Größe, haben natürlich psychosoziale Beratungsstellen. Ich sag mal die Jugendberatung im Hinterhaus, zum Beispiel in der Nordstadt.
Ja, die sind klasse.
Ich mache jetzt keine Werbung, weil ich nicht darf, aber lassen wir es mal so stehen. Es gibt sozialpsychiatrische Dienste. Die haben wir hier in jedem Stadtteil, so, also für Kinder und Jugendliche ist es in der Pott-Bielski-Straße. Da darf man anrufen, da darf man vorbeigehen. Ich glaube, so, die haben Sprechstunden. Ja. Da darf man sich einfach melden.
Auch am Wochenende.
Auch am Wochenende. Mhm. Es gibt Krisentelefone, es gibt Telefonseelsorge. Da habe ich selber mal angerufen, weil ich mal wissen wollte, wie es läuft. Ich finde die top.
Die sind super.
Ja, also
ja, gut, ja.
Mit denen habe ich mich super unterhalten.
Mhm. Ich sage das auch immer wieder. Ne? Manche denken immer so, ich rufe doch nicht bei so einem Telefonseelsorge an, aber... Doch. Die machen ganz tolle Arbeit.
Die sind super geschult, die sind super lieb, die hören einem wirklich zu. Da kann man weinen, schreien, fluchen, alles. Die sagen, jeder darf kommen, wie er ist. Wir versuchen das, auch wenn es sprachlich vielleicht nicht so ganz klappt, irgendwie hinzukriegen. Das kann man, die gibt es im Internet, man darf sogar einen Chat machen. Ich glaube, manche haben sogar das Angebot Videocall. Also ruhig im Internet gucken, ruhig euch raussuchen. Reden ist eine gute Sache, um erstmal Ballast abzuwerfen. Um erstmal, euch hört jemand zu und die hören wirklich zu. Das ist einfach so. Und dann gibt es halt einfach die Möglichkeiten, sich auch tatsächlich an Selbsthilfegruppen zu wenden. Kiebis Kiss zum Beispiel hat ja da ganz viele Adressen und Möglichkeiten und so weiter. Man darf auch zum Hausarzt gehen, die psychosomatische Grundversorgung machen, auch HausärztInnen. Da müsst ihr mal gucken, ob die Zeit haben, aber vielleicht haben sie uns nochmal die eine oder andere Variante, wo man hingehen könnte. Psychosoziale Beratung, Coaching, all diese Dinge, ihr müsst aufpassen, dass ihr sie nicht bezahlen müsst oder nur mit ganz geringen Obolus, weil sonst kann das ins Geld gehen. Kirchen, ernsthaft Seelsorger, meine ich sehr ernst, gute Leute, das fällt mir so ein, wo man zuerst nochmal hingehen kann.
Ja.
Vielleicht also als Überbrückung, dass man quasi bis zum Therapieplatz einfach nochmal mit Menschen reden kann. Und das möchte ich auch gerne nochmal einfach den jungen Menschen ermutigen. Sprecht, wenn ihr irgendwelche Themen habt. Ihr müsst es nicht mit Menschen besprechen, die ihr kennt. Es gibt ganz viele Angebote, wo ihr quasi mit Menschen reden könnt. Das fängt ja schon an bei der schulischen Sozialarbeit.
Ach, die habe ich vergessen, stimmt. Ja, verdammt, Entschuldigung.
Ja, Mensch.
So, fast jede Schule hat mittlerweile einen Schulsozialarbeiter.
Ja, ich kenne keine Schule, die keinen mehr hat.
Genau, da kann man sich ja auch hinwenden. Ne? Also sprechen ist da, glaube ich, schon auch ein gutes Medium.
Ja, unbedingt. Und wenn ihr vielleicht nicht direkt selbst betroffen seid, sondern einfach mitbekommt, mein Freund, meine Freundin befindet sich vielleicht auf dem Weg, wo es der Person nicht mehr so gut geht. Also auch da, sprecht es konkret an, sagt, mir ist aufgefallen. Kann es vielleicht sein, ich würde dich unterstützen, ich kann dich auch begleiten oder so. Also unterstützt da eure Leute gerne im Umfeld. Da ist, glaube ich, jeder dankbar, wenn man nicht alleine ist.
Ja, und Menschen zum Beispiel mit Depressionen haben ja auch oft das Gefühl, dass sie nicht richtig wahrgenommen werden, nicht gesehen werden. Niemand sieht, wie schlecht es mir geht. Und genau dann ist es gut, wenn man sagt, Mensch, ich habe wahrgenommen, du hattest so in den letzten paar Monaten, warst immer mal traurig und wirkst so und können wir irgendwas machen? Ich würde gerne was mit dir zusammen machen. Brauchst du Unterstützung? Ich bin dabei. Im Rahmen dessen, dass ich mich selbst nicht überfordere. Das ist vielleicht wichtig.
Definitiv.
Aber genau, man darf auch durchaus begleiten. Also ich habe immer wieder Menschen, die zu mir in Therapie kommen, die Freundinnen, Freunde mitbringen, die wo Schulsozialarbeiter mich anrufen, die auch begleiten. Und ich habe manche, die bringen ihren Hund mit, weil das das einzige, weil das das einzige Wesen ist, das sie sozusagen beschützt. Und dann, bevor ich dann Nein sage und oh Gott, sage ich immer, ja, zur Not gehen wir eine Runde spazieren.
Ja,
man muss flexibel sein, ne?
Absolut.
Ja, schön. Ich finde, das ist einfach nochmal so ein schöner Abschluss, schönes Abschlussappell. Wir werden auf jeden Fall in die Shownotes alle Möglichkeiten, die wir gerade aufgezählt haben, die Thea gerade aufgezählt hat, nochmal reinpacken, dass ihr wisst, an was für Stellen können wir uns wenden, an was für Beratungsstellen, die 116, 117 werden wir nochmal euch mit aufführen, mit dem Prozedere. Und ja, ansonsten könnt ihr natürlich gerne jederzeit auch eure Schulsozialarbeiterin ansprechen. Ne?
Ja, genau. Oder wenn ihr heute einfach gehört habt oder irgendwelche Sachen mitbekommt, wo ihr jetzt Fragen habt. Mhm. Die Fragen landen sehr gerne bei uns, denn können wir sie nochmal gemeinsam aufarbeiten. Vielleicht haben wir sogar die Thea auch nochmal mit dabei in einer anderen Folge.
Immer gerne.
Genau. Und da sind wir sehr gespannt, was euch bewegt, was ihr für Fragen habt. Denn dieses Thema ist heikel, aber positiv. Also es ist gut, dass wir darüber reden und ich finde, das sollte man heutzutage auch machen. Und umso dankbarer sind wir, dass du heute bei uns warst, liebe Thea. Und wir freuen uns auf jeden Fall, vielleicht irgendwann nochmal mit dir eine Folge aufzuzeichnen.
Wenn du nochmal kommst, genau.
Ich komme immer gerne wieder und es hat mir auch total viel Spaß gemacht.
Schön.
Voll okay. Schön.
Danke, Thea. Dann verabschieden wir uns heute bei dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Hallo Gina.
Ja, willkommen zurück.
Wie schön, dass wir wieder hier sind. Ja, die liebe Thea war bei uns und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand, das war mal wieder eine richtig spannende Folge für mich, oder?
Ja, voll. Also ich bin ja auch in diesem Game natürlich so ein bisschen drin und habe viel Hintergrundwissen, aber selbst das jetzt einfach nochmal ganz frisch von der Expertin zu hören, war einfach nochmal super spannend.
Ja, und was ich so mega schön fand, war, als sie erzählt hat, dass die Generation Z, also Gen Z, mega Bock hat, therapiert zu werden. Dass die Generation von uns Bock hat, diese Themen anzugehen. Und das hat sie ja nochmal so ganz klar wieder gespiegelt. Und hat sie auch eben nochmal beim Verlassen vom Podcast-Studio gesagt, dass die Gen Z Bock hat, durchtherapiert zu werden. Mhm. Und das finde ich doch toll, oder? Eine richtig schöne Eigenschaft, finde ich.
Ich finde das auch super. Ich kann das nur unterstützen. Ich finde es auch toll, dass sie so dafür brennt. Also sie hat richtig Bock. Ich kann mir so gut vorstellen, dass sich die Jugendlichen bei ihr so gut aufgehoben fühlen, weil sie einfach das total akzeptiert und respektiert, wie die sind, wie die drauf sind, mit was für Themen und Problematiken die kommen. Und finde ich total toll. Also wäre ich jetzt noch jugendlich, würde ich auch gerne zu ihr gehen.
Ich würde auch sehr gerne zu ihr gehen. Aber ich glaube, jeder würde gerne zu ihr gehen. Oder alle ZuhörerInnen. Lass mal einfach jetzt. Wir sollten eine Therapeutin engagieren, die wirklich noch gar keine Kunden hat, sage ich mal. Und dann kann unsere Community da immer kostenfrei hin. Oh Gott, das wäre ein tolles Angebot eigentlich.
Kostenfrei therapeutische Fragen stellen und dann, naja, aber wir haben ja schon gehört, das ist ja nicht einfach nur erzählen und Fragen beantworten, sondern muss auch ein bisschen arbeiten.
An sich arbeiten. Und ich denke, das ist ein Learning für uns heute, oder? Mhm, also Therapie, Angebote sind da, aber zu wenig. Das haben wir heute gelernt. Die Prozesse dort angenommen zu werden, sind auch sehr schwierig.
Ja.
Der Tipp von Thea, sich Alternativen suchen. Mhm. Seelsorge, 116, 117.
Hausärzte.
Hausärzte, Gespräche mit psychotherapeutischen.
Ja, genau, Fachstellen.
Fachstellen.
Ne? Kirche, Diakonie, Jugendberatungsstellen, ne? Jugendberatung Hinterhaus zum Beispiel.
Schulsozialarbeiter.
SchulsozialarbeiterInnen, ja.
Genau, also bitte sprecht. Also wenn ihr merkt, ihr habt irgendwie gerade Themen, die ihr besprechen wollt, dann ist mein Herzenswunsch für dich, für euch, dass ihr diese Themen klärt. Denn ich glaube, wenn ihr merkt, da gibt es einfach Sachen, die müssen mal besprochen werden, dann schiebt es nicht auf, sondern geht das an. Und da möchte ich euch gerne ermutigen, auch wenn es schwer ist, wenn es Themen sind, die euch wirklich verletzen und wehtun, gebt euch diesen Gefallen und redet darüber. Denn ich denke, dass wir das tun dürfen. Wir dürfen ein gutes Leben führen, wie Thea das auch gesagt hat. Wir dürfen zufrieden leben. Und das darfst du auch, das dürfen wir alle.
Auf jeden Fall. Ich möchte aber dazu noch ergänzen, es wäre mir aber auch wichtig, dass ihr einfach wisst, es braucht seine Zeit, es geht nicht von heute auf morgen, Veränderung, Arbeit an sich selbst, es dauert einfach ein bisschen. Bitte habt da Geduld mit euch. Seid einfach mit euch, ja, geduldig, schenkt euch die Zeit, an euren Themen zu arbeiten und erwartet keine Wunder, dass wenn ihr irgendwie einmal zu einer Therapiestunde geht, dass dann alles wieder besser sein soll. Und wenn es nicht besser ist, dann ist der falsche Therapeut. So ist es nicht. Bitte gebt dem Therapeutin und euch da die Zeit.
Genau. Ist ein Prozess, der dauert eben ein bisschen länger. Deswegen gibt es ja eben auch diese Langzeittherapien und Kurzzeittherapien. Aber an sich zu arbeiten ist schon was Gutes.
Ja. Also ich mache das auch regelmäßig.
Ja, wer nicht? Also ich auch. Und wir beide,
ja,
würde ich sagen.
Ja,
und das,
genau,
ist gut,
ja,
das ist toll.
Ja. Also ihr findet in den Shownotes auf jeden Fall alle Stellen, über die wir gerade gesprochen haben, die wir erwähnt haben, die Thea erwähnt hat, haben wir vorhin schon gesagt. die findet ihr da. Und wenn ihr doch nochmal konkretere Fragen habt, hat Karim auch schon gesagt, bitte schreibt sie uns. Ja, Thea hat gerade auch nochmal uns bestätigt, sie ist gerne, gerne bereit, die Fragen zu beantworten oder nochmal zu kommen und dass wir über ganz konkretere Themen nochmal mit ihr sprechen können. Scheut euch nicht davor. Es kann auch ganz anonym sein. Wir würden da gar keinen Namen erwähnen und ihr könnt auch da uns ganz anonym sonst schreiben. Macht das gerne.
Genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr lieben Menschen.
Ja.
Und schaut unbedingt in den Shownotes vorbei. Da sind nochmal einige Informationen. Wir haben nochmal so einen kleinen Fahrplan erstellt, wie ihr quasi in Therapie kommen könnt. Und vielleicht hilft ihr euch ja ein bisschen.
Ja.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns und wir freuen uns.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.